der Mann, in den sie sich eigentlich verliebt hat, der sehr charmant können sein und freundlich können sein, ist betrunken ein anderer Mensch gewesen.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Mann ist Alkoholiker mit schweren Folgen für die Mutter seiner Kinder. Jasmin Helbling, den Fall, der trägt den Titel «Ein Dämon treibt sie in die Armut». Der Dämon, das ist der Alkohol. Wir reden von einem Paar, wo durch den Alkohol getrennt wird. Wer ist denn das Paar, wo wir darüber reden?
Das sind Vania Rossi und Adrian Kunz. Im Text heisst es zumindest so. Wir haben nämlich anonymisiert. Und die beiden haben sich schon als Teenager kennengelernt. Sie sind sehr früh zusammengekommen. Zusammengezogen, haben dann auch früh das erste Kind bekommen. 2017 ist also alles sehr schnell gelaufen.
Wie alt sind Sie denn dort?
Sie war 18 und er, glaube ich, 1-2 Jahre älter, wenn ich mich richtig erinnere.
Also richtig jung.
Richtig jung, ja. Genau, und, aber das ist gut gelaufen bei ihnen. Sie haben es harmonisch gehabt, auch recht lange Zeit. Sie ist dann daheim geblieben, wo sie das Kind bekommen hat. Ich glaube, sie haben auch irgendwo auf dem Land gelebt, wo sie nicht gerade wieder einen Job gefunden hat. Also klassische Rollenverteilung.
Mhm. Also sie ist daheim geblieben und hat sich um Kind gekümmert.
Ja.
Und er ist gut arbeiten.
Ja.
Und wann kommt jetzt der Alkohol ins Spiel?
Das ist schleichend passiert, hat sie mir erzählt. Also am Anfang ist er immer wieder ins Feierabendbier gegangen mit Kollegen. Denkt man sich ja noch nichts dabei. Dann ist er in den Ausgang gegangen. Und irgendwann hat es einfach angefangen, dass er immer sehr betrunken heimgekommen ist. Spät in der Nacht. Und dann auch nicht gut drauf war. Also oft schon aggressiv heimgekommen ist, einen Sündenbock gesucht hat. Und das ist einfach immer extremer geworden. Mhm. Also bei der Geburt von der ersten Tochter hat es angefangen, irgendwann haben sie eine zweite Tochter bekommen und es hat sich zugespitzt.
Mhm. Also die beiden sind immer noch blutjung, leben zusammen, aber verheiratet sind sie nicht?
Nein, verheiratet sind sie nicht. Das spielt dann später in der Geschichte noch eine Rolle.
Mhm. Und wie geht es jetzt weiter mit dem Alkohol?
Ja, die Situation ist immer extremer geworden. Zuerst hat es mal finanzielle Auswirkungen gegeben. Also er hat natürlich all sein Geld in Alkohol gesteckt, irgendwann dann auch das Geld von der Familie. Sie haben Betreibungen bekommen, weil er Rechnungen nicht gezahlt hat, haben viel gestritten wegen dem. Und es hat ihn auch als Person verändert. Das ist für sie fast noch schlimmer gewesen, weil der Mann, in den sie sich eigentlich verliebt hat, der sehr charmant können sein und freundlich können sein, ist betrunken ein anderer Mensch gewesen.
Also aggressiv.
Sehr aggressiv. Gewalttätig ist er nie direkt geworden. Das aber sehr perfid und sehr bewusst. Er hat ihr mal gesagt, dass er sie nicht schlägt, weil sie ja dann zur Polizei gehen könnte. Das ist ihm also bewusst gewesen. Er hat aber auf die Türen reingekämmert, die Sachen reingekinkt, ist sehr laut gewesen die ganze Zeit und hat halt einfach psychisch Gewalt auf sie ausgeübt, hat sie fertig gemacht, angeschrien, sie war an allem schuld gewesen. Ja, also richtig schlimme Beziehung irgendwann.
Mhm, also recht unerträglich und das endet dann, wie es fast muss kommen, mit der Trennung.
Ja, es ist aber relativ lang gegangen, bis es so weit war, weil sie sehr abhängig war von ihm. Aber sie ist daheim geblieben, sie hat nicht geschafft zu dieser Zeit. Sie haben zusammen gewohnt. Ja, also sie hat sich nicht vorstellen können, wegzugehen, allein zu sein mit dem Kind. Mhm. Und irgendwann hat es aber so einen Schlüsselmoment gegeben, dann ist seine Mutter, also ihre Schwiegermutter, noch bei ihnen daheim. Sie hat auf das Kind aufgepasst und er ist dann nicht nur gegenüber von der Vania sehr aggressiv wurde, sondern eben auch bei seiner eigenen Mutter. Mhm. Und sie hat das wenig nicht können mit anschauen. Sie gesagt, dann sei etwas in ihr kaputt gegangen. Sie hat einfach gefunden, jetzt ist Schluss und jetzt muss ich gehen. Und das hat sie auch gemacht.
Mhm. Das ist noch ein interessanter psychologischer Moment, dass sie es dann irgendwie quasi das Fass zum Überlaufen kommt, wenn es um jemand anders geht.
Ja, ganz genau. Mit sich hat sie es machen lassen, hat sie gefunden, ich selber kann mich ja zurücknehmen, aber nicht mit anderen.
Mhm. Und jetzt sind sie also getrennt. Mhm. Und was passiert dann? Sie geht mit dem Kind.
Es war natürlich schwierig am Anfang, weil er hat die Trennung nicht wollte. Er hat die Kinder unbedingt noch gesehen. Aber sie war da sehr vernünftig. Sie hat geschaut, dass er seine Besuchszeiten hat, dass die Kinder bei beiden sind und ist auch relativ früh schon auf die Kesb zugegangen. Das grosse Problem war einfach, dass er keinen Unterhalt gezahlt hat.
Eben, aber er müsste doch Alimente zahlen, oder nicht? Von Rechts wegen.
Ja, das müsste er als Vater der Kinder.
Und jetzt in so einem Moment, er zahlt keine Alimente. Er müsste. Was macht jetzt der Staat?
Normalerweise, wenn ein Elternteil kein Aliment zahlt, dann springt die Gemeinde ein. Das nennt sich Alimentenbevorschussung. Also die Gemeinde schiesst das Geld, das nicht rum ist, vor, damit das Kind nicht in die Armut geht, damit die Mutter in dieser schwierigen Zeit Unterstützung hat. Und später wird die Gemeinde das Geld zurückfordern beim unterhaltspflichtigen Elternteil.
Mhm. Ist denn das passiert da in dem Fall?
Das ist auch nicht passiert, leider. Mhm. Das wird nun mal komplizierter. Das Problem war, dass er immer tiefer in die Alkoholsucht abgerutscht ist, dass er irgendwann seinen Job verloren hat und hat müssen Sozialhilfe beziehen. Mhm. Und dann redet man eben von einem Mankofall.
Kathrin Eichmuth vom juristischen Beraterteam vom Beobachter. Ein Mankofall, was bedeutet das denn genau?
Ein Mankofall ist nichts anderes, als dass, wenn das Einkommen von einer Person nicht mehr langt, um den Unterhalt zu zahlen, jetzt eben in dem Fall war das der Kindesunterhalt, dann belässt man ihm das Existenzminimum, das betreibungsrechtliche Existenzminimum, und dann muss er in dem Sinn nichts zahlen, weil er nichts kann zahlen.
Mhm. Aber gleichzeitig kommt sein Geld trotzdem nicht über.
Ja, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen einen anderen Weg einschlagen. Es ist nicht ganz einfach, weil, wie du vorher gesagt hast, Jasmin, wenn man sich trennt, eine Person tut sich dann um das Kind kümmern, so wie das jetzt in dem Fall geschildert worden ist, dann tut sie Betreuungsleistung machen und sie braucht natürlich einerseits, würde sie Barunterhalt für das Kind brauchen, also für die Ernährung, für die Kleider, für die Unterkunft, Krankenkassenprämie, all die Sachen schreibt man auf, das ist für das Kind. Und das andere würde man noch sagen, für den Betreuungsunterhalt, also für das, dass jetzt in dem Fall sie tut, auf die Kinder schauen und betreuen und darum nicht kann arbeiten, extern. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Es geht da wirklich vorliegend wirklich mal nur schon um den Barunterhalt, weil sie ja zu wenig Einkommen hat, nur schon für Kinder in dem Sinn. Und in dem Fall war es auch das Problem, dass man keinen Unterhaltsvertrag festgelegt hat. Man hat das nicht abgemacht. Also was passiert im Trennungsfall mit der Betreuung oder eben mit dem Unterhalt? Das hat man nicht festgelegt gehabt. Und darum ist es auch ziemlich lang gegangen. Sie haben sich im 18. getrennt, Ende 18. Und im 20. hat man dann mit der KESB zusammen einen Unterhaltsvertrag aufsetzen, wo man dann auch festgelegt hat, wie viel muss der unterhaltspflichtige Elternteil denn wirklich zahlen. Also es ist wirklich ein Frankenbetrag, das muss man einsetzen. Und dann hat man so einen Erstreckungstitel oder einen Titel, wo man dann zu der Gemeinde gehen kann und sagen, bitte tun Sie mir die Alimentenbevorschuss, ich kann es selber nicht tragen, mir verfallen der Armut. Und dann kommt die Gemeinde zum Spiel, schaut sich das an und würde allenfalls dann das vorschiessen, nachher zum unterhaltspflichtigen Elternteil gehen und das Deko eintreiben. Mhm. Aber für das braucht man entweder einen Unterhaltsvertrag oder ein Trennungsurteil oder ein Gerichtsurteil in dem Sinn. Und vorliegend ist das sehr, sehr, sehr lang gegangen. Und in der Zwischenzeit ist er nicht mehr leistungsfähig gewesen und ist in die Sozialhilfe abgerutscht.
Aber es ist ein Unterhaltsvertrag, der mit KESB gemacht wurde, zusammen mit dem Adrian.
Genau, das ist nachträglich gemacht worden.
Okay, und dann?
Das Problem ist einfach, also wie du gerade geschildert hast, Kathrin, dann nützt nicht wahnsinnig viel. Es wird dann ein Betrag festgelegt, aber er kann den nicht zahlen, weil es eben so ein Mankofall ist, weil er in der Sozialhilfe ist. Das Gute ist, dass wenn er jetzt wieder zu Geld kommen würde, also wenn er jetzt wieder einen Job hat, dann kann man rückwirkend auf 5 Jahre kann man das Geld einfordern.
Also immerhin ist gesichert durch den Vertrag
auch. Der Sinn und Zweck von dieser Regelung ist ja auch, dass man sagt, also die Sozialhilfe tut nicht die Alimente zahlen. Man bekommt das nicht von der Sozialhilfe, die Alimente, die man dann nachher weitergeben muss, sondern die Sozialhilfe schaut für einen, dass man kann die Ausgaben, den Grundbedarf decken kann. Und das ist ja auch sehr, sehr, sehr wenig.
Aber jetzt kommt man ja trotzdem das Gefühl, dass die arme Vanya gerade im Moment wirklich einfach in einer wahnsinnig schwierigen Situation ist jetzt gerade. Also sie hat irgendwie ihre ehemalige Partner, muss ich sagen, sind ja nicht verheiratet, ist irgendwie nicht fähig, ihre Alimente zu zahlen. Sie hat eigentlich aufgehört zu arbeiten. Ja, und jetzt?
Sie ist vor allem schon sehr lange in dieser schwierigen Situation. Aber sie könnte das Geld auf 5 Jahre rückwirkend zurückfordern. Es ist aber jetzt schon 5 Jahre so, dass er immer wieder mal besser dran ist, mal schlechter dran ist. Er hat ein paar Therapien gemacht, ist in Kliniken gewesen. Ja, und sie hat eigentlich immer wieder die Hoffnung gehabt, dass er jetzt wieder einen Job findet und wieder zahlen kann. Und dann ist er abgestürzt. Also für sie ist es sehr schwierig. Sie hat auch Ausbildung nochmal angefangen, hat nebenbei 90% geschafft, hat den Kind immer am Morgen früh zur Tagesmutter gebracht, am Abend abgeholt und hat eigentlich für sich überhaupt keine Zeit mehr gehabt.
Aber hat sie von irgendwoher Hilfe bekommen? Also ich meine, es gibt ja auch noch Hilfsorganisationen, die sich befassen mit Leuten, die alleinerziehend sind.
Genau, irgendwann ist es dann gar nicht mehr anders gegangen. Sie hat zwar ein grosses Netz, ihre Familie hilft sehr viel, Adrian und seine Familie auch, aber das Geld, das muss halt von irgendwo reinkommen. Für sie war das ein mega grosser Schritt gewesen, auf so Organisationen zuzugehen. Mhm. Also zum Beispiel die Anträge zu stellen bei der Caritas, weil sie ja nichts falsch gemacht hat. Und man muss dann betteln gehen. Und ich glaube, das ist recht demütigend und mit Scham verbunden. Und sie hat das aber irgendwann gemacht, hat auch viele Frauen kennengelernt in ähnlichen Situationen. Und die allermeisten von denen haben dann Sozialhilfe bekommen, also beantragen müssen. Jetzt, das ist ja eigentlich eine gute Sache, das kann ein Auffangnetz sein. Gleichzeitig kann man sich auch wieder verschulden, ist extrem abhängig, muss sehr viele Anträge einreichen, viel machen. Ja, also man ist unverschuldet in einer sehr schlimmen Situation.
Also im Artikel ist die Rede vom juristischen Hürdenlauf, um an Sozialhilfe zu gelangen. Und die Vanya ist sich vorgekommen, offenbar nach eigener Aussage, dass sie so ein bisschen hin und her geschoben wird.
Ja, der juristische Hürdenlauf auf jeden Fall in dem Fall. Ich glaube, einerseits ist es wirklich ein Problem, man geht extern arbeiten, man hat Care-Arbeit zu Hause, man hat Existenzängste, Betriebe flattern rein. Und dann sollte man aber alle an diese Stellen noch gelangen, die Cash schauen, dass man den Unterhaltsvertrag irgendwie anbringt auf Biegen und Brechen, dann nachher zu den Alimentenbevorschussung gehen, dort gehören, nein, geht leider nicht, ist ausgenommen, kommt man zurück, überlegt sich, was soll ich jetzt machen? Und dann ist die grosse Frage, soll ich zu der Sozialhilfe gehen? Soll jetzt die Mutter sich bei der Sozialhilfe anmelden, weil sie schlicht und weg kein Geld mehr hat, was eben das letzte Auffangnetz wäre? Und sie hätte vorliegend, könnte man das sicher prüfen, anschauen. Aber es ist natürlich schon so. Also, es ist eine Ungleichbehandlung da. Also, beide Elternteile sollten sich gleichermaßen am Unterhalt beteiligen oder sind dafür verantwortlich. Jetzt in dem Fall ist beim Vater, er ist schon unter das betriebsrechtliche Existenzminimum gefallen. Er kann die Alimente nicht bevorschussen. Und jetzt sollte die Frau zur Sozialhilfe gehen und sich dann verschulden. Also das heisst, sie macht Schulden bei Sozialhilfe und die werden dann je nach Kanton unterschiedlich rückgefordert. Also die Verjährungsfrist ist dort unterschiedlich. Das heisst, wenn sie jemals sagt, mit der Ausbildung findet sie vielleicht einen Job, bekommt wieder mehr Geld, kann sich etwas leisten, dass sie das dann muss die zurückzahlen an das Sozialamt. Das ist aber sehr unterschiedlich. Aber das ist so ein bisschen die Ungleichbehandlung in dem Fall, wo man sieht, dass es sicher nicht ganz einfach ist.
Und die Ungleichbehandlung, die ist auch politisch mehrfach verhandelt worden. Also man hat immer wieder versucht, da eine bessere Lösung zu finden oder das anders zu regeln. Aber schlussendlich hat man den Punkt gefunden, es ist die fairste Lösung, auch wenn sie nicht perfekt ist.
Ist natürlich Sache von den Kantonen, die Sozialleistungen, all diese Thematiken ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich geregelt und auch der Tenor, wie es momentan ist, dass man sagt, eher weniger als mehr. Vielleicht tun wir es auch wegen dem nicht weiterverfolgen, aber ich sehe das schon auch als eine krasse Ungleichbehandlung, vor allem in so einem Fall.
Aber jetzt lassen wir mal, also man redet ja ab und zu mal über Prävention, über mögliche, also Kathrin, was müsste man eigentlich machen? Eigentlich egal, wer sich zusammentut, macht einfach einen Vertrag.
Das
über,
ist
über Unwahrscheinlichkeiten oder Sachen, die man sich nicht vorstellen kann?
Das ist eine gute Frage. Man ist nicht verheiratet, man hat gemeinsame Kinder. Jemand tut die Karriere zurückstecken zugunsten des anderen älteren Teil und man hat nichts miteinander abgemacht. Das ist sicher nicht die beste Ausgangslage. Also wir raten immer am Beobachter-Beratungszentrum, machen sie einen Unterhaltsvertrag miteinander, dort sind Betreuung, auch die Unterhaltsfragen genauestens geregelt. Wir haben ein Muster, eine Mustervorlage dazu. Wir haben auch einen Alimentenrechner, wo man das könnte miteinander anschauen könnte, wer wie viel müsste zahlen, in welchem Fall. Und das unbedingt miteinander regeln, dass der KESB zuschicken, dass sie das genehmigen lassen. Und dann hat man nachher eine saubere Sache.
Aber das muss man nicht nur machen, wenn man unverheiratet zusammen ist mit Kindern.
Ja, es ist natürlich auf jeden Fall, Schönwetterverträge sind immer gut. Wenn es gut läuft, sollte man sich darüber unterhalten, was ist denn, wenn es eben nicht mehr gut läuft. Und bei der Heirat ist es einfach ein bisschen ein anderes Thema, weil dort ist man einfach vom Gesetz her schon abgesichert. Ich sage nicht absolut und ich sage nicht, dass man das nicht anschauen sollte, aber bei unverheirateten Pärchen ist es einfach, haben wir einfach das gesetzliche Auffangnetz nicht. Oder die Regelung nicht. Das Regelwerk ist nicht vorhanden.
Jetzt nochmal zu der Hauptperson da, Vanya. Wie geht es ihr heute?
Es geht ihr recht gut, den Umständen entsprechend. Sie hat wieder einen Partner und der kümmert sich liebevoll um Kind. Also auch, als ich da war, hat er mit dem Kind gespielt und kocht für alle. Er zahlt auch recht viel, obwohl er das natürlich nicht müsste. Also sie ist ihm das sehr, sehr dankbar. Und sie kommt über die Runde. Mit den Eltern, die ihr helfen, mit dem Netz, das sie hat. Ich glaube, sie würde sich einfach wünschen, dass sie ein bisschen mehr finanzielle Freiheit hat. Also, den Kind nicht alle Wünsche müssten abschlagen und sich auch selber wieder mal etwas Gutes tun könnte. Weil sie hat früher tanzt und Violine gespielt und sie nimmt sich jetzt natürlich sehr zurück, damit die Kinder möglichst alles haben.
Und sie ist ja immer noch blutjung, abgesehen davon.
Ja, sie ist 25 erst.
Ein junges Alter, um so etwas erleben zu müssen.
Ja. Sehr, wahnsinnig. Also das habe ich auch bei unserem Treffen gedacht. Ich bin ein paar Jahre älter als sie, aber sie hat zwei Kinder, sie hat schon so eine Geschichte hinter sich. Ich finde es auch beeindruckend, wie sie über das erzählt hat. Das finde ich auch noch wichtig zu sagen, sie hat überhaupt kein böses Gefühl ihrem Ex-Partner gegenüber. Also sie sieht ihn auch als Opfer, sie hat ihn auch verteidigt, hat gesagt, es sei wirklich der Alkohol, der Dämon, wie sie es nennt, wo ihn zum anderen Mensch macht. Und dass er eigentlich ein toller Typ wäre. Und sie ist auch immer noch interessiert an einer Lösung. Also dass sobald es ihm besser geht, dass sie wieder irgendwie zusammenfindet, nicht als Paar, aber als Eltern.
Der Fall, ein Podcast vom Magazin Beobachter. Produktion Erik Facon und Emanuela Kählin. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 16. Februar 2024. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Schreiben Sie uns an podcast@beobachter.ch. Diesen Podcast können Sie überall abonnieren, wo Sie Ihre Podcasts beziehen.